David.
Du hast ja den Nintendo Switch 2 Reveal gesehen.
Ja.
Hoffentlich, weil sonst würde ich ungern mit dir darüber reden.
Es wird eine kurze Folge, ja.
Es wird eine sehr kurze Folge. Was hat dich an der Switch 2 am meisten beunruhigt?
Beunruhigt? Das ist eine gute Frage. Ich greife ja voraus, wenn ich das jetzt einfach so beantworte, aber ich mache es einfach.
Das ist okay.
Beunruhigt haben mich diese aus dem Körper des Gerätes herausragenden Kontaktdinger,
ja,
von denen ich glaube, dass sie als allererstes kaputt gehen, wenn man das, wenn man das Ding länger benutzt. Weißt du, was ich meine? Ja. Die sind so Stutzen, ja, so Steckerstutzen, so, wo die Joy-Cons so raufflutschen sollen. Dann so.
Ja.
So offene Kontakte, genau. Weiß ich jetzt nicht. Aber,
um ehrlich zu sein, ich musste mir das mal anlesen, aber ich weiß bis heute nicht, wie das eigentlich bei der normalen, also bei der bisherigen Switch funktioniert, wo die Kontaktstellen sind. Sind da Kontaktstellen?
Naja,
die sliden ja so rein, aber
ja, genau,
ist das einfach nur mit einer Bluetooth-Verbindung, genau wie wenn man die losmacht? Nee, oder?
Glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass da Kontakte sind, aber du hast natürlich den Vorteil, dass die halt nicht offen liegen, sondern dass die hinter diesen Schienen oder
ja, genau, aber ich frage mich gerade, wo die sind.
Die sind da irgendwo. Muss
ich das später mal angucken.
Ja.
Ja.
Kann man ja mal sonst rausfinden.
Insbesondere, wenn man das Kindern gibt, glaube ich, wenn die da anfangen, in dieser da drin rumzupurkeln in der Seite und dann irgendwie da diesen Kontakt verschmieren.
Ja, ja.
Das glaube ich nicht so geil.
Aber da habe ich ja noch weitere Theorien zu, die ich aber wie gesagt jetzt noch nicht alles spoilen will.
Sehr gut.
Das wäre langweilig. Später.
Bei mir ist es ein bisschen diese komische Mausfunktion, über die reden wir bestimmt auch nochmal.
Ja.
Die beunruhigt mich jetzt nicht auf einer sehr tiefen Ebene.
Ich kann sagen, hä?
Aber ich verstehe sie nicht so ganz. Das ist ein bisschen.
Ja.
Ja, kommen wir später, glaube ich, nochmal zu.
Ja, kommen wir definitiv noch zu.
Auf jeden Fall interessantes Feature, falls es wirklich das ist, wonach es aussieht.
Falls, ja, ja. Irgendwas, aber falls. Ja. Naja, gut, wie gesagt, das vertiefen wir noch. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie machen wir jetzt eigentlich, wir haben ja so ein bisschen neu angefangen wieder, wie machen wir jetzt weiter?
Wir machen, glaube ich, so weiter wie immer. Ich befürchte, Mero, dass wir von unserem Format erstmal gar nicht so gut wegkommen.
Okay.
Das heißt, wir werden wahrscheinlich doch erstmal drüber reden, was wir gespielt haben.
Na gut.
Vielleicht kurz. Du bist ja immer ein Verfechter kurzer Folgen. Ich habe auch Mero hat hier vorher schon wieder gesagt, wir machen heute mal eine kurze Folge. Oder ich sage, kannst du gerne versuchen, die werden immer eine Stunde lang.
Das ist schon ein Meme irgendwie, glaube ich.
Es ist schon ein Meme, ja. Wir versuchen es einfach mal und ja, also ich mal sehen.
Ja,
wir machen das mal so ein bisschen, das entwickelt sich vielleicht auch. Und wir haben ja auch schon angekündigt, dass wir ein bisschen Ideen haben, wie wir das Konzept ein bisschen erweitern. Das ist jetzt aber noch nicht so, weil dann der Switch-Review zwischenkam und wir gesagt haben,
kommen
wir mal einfach eine Folge wie immer.
Ja.
Warum eigentlich nicht?
Genau.
So. Mhm. Gut, Mero, dann sag doch mal, was hast du denn gespielt?
Ja, genau. Ich habe dir das ja schon erzählt, als du mich jetzt neulich physisch besucht hast. Aber das habe ich natürlich nicht den Leuten hier erzählt. Ich habe mir irgendwann mal, ist mir dann wieder eingefallen, in irgendeinem Steam-Sale für Steam Deck State of Decay 2 gekauft. Sehr günstig war das da zu dem Zeitpunkt. Und State of Decay 2 habe ich schon immer mal so ein bisschen gespielt, natürlich im Game Pass, weil das ist ja von einem Studio, was zu Microsoft gehört. Die haben das gekauft, das Studio, irgendwann. Und ich war damals sogar auf dem Reveal-Event von State of Decay 2 in Dingenskirchen, London eingeladen. Das war eines dieser, als es das noch viel mehr gab, dieser Gaming-Journalismus-Events, wo man dann hingekarrt wurde. Ich wurde mit einem Mercedes vom Flughafen irgendwo hingefahren und durfte das dann da spielen. So. Und das Spiel hat bis heute finde ich, das ist eines der besten Zombie-Games, die es so gibt. Das hat halt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gespielt hast.
Ja, habe ich. Also kurz.
Ja, genau. Das ist so ein Open-World-Spiel, kann man sagen, wo du so The Walking Dead-mäßig so eine eigene Gruppe von Überlebenden hast und die leben in so einer Basis, mit der kannst du aber auch umziehen, mit der Basis. Und dann musst du da rumlaufen, so Häuser looten, gucken, dass du nicht von einem Zombie gebissen wirst. Gegebenenfalls musst du auch dann die Entscheidung treffen, aus deiner Gruppe Leute auszustoßen, etc. Und der Faktor, der das besonders spannend macht, ist, dass es halt Permadeath gibt. Das heißt, du hast eine Gruppe von mehreren Personen und wenn die dann irgendwie drauf geht oder so, dann ist sie halt einfach weg. Und es spiegelt sich nieder in der Stimmung der restlichen Leute, die du so hast und so. Und das Gute daran ist, es dümpelt so ein bisschen vor sich her. Und ich finde es ganz cool als Spiel, was das hat nicht so hektische Passagen, so richtig, finde ich. Also das kann ich super gut auf dem Steam Deck in der Bahn spielen und dann auch zwischendurch einfach ausmachen, auf Pause stellen, und dann irgendwann weiterspielen, weil natürlich gibt es auch Kampf, auch mit Zombies und so, aber die sind jetzt auch nicht mega schnell so. Also es gibt so ein paar Freaks, die sind ein bisschen schneller so, aber in der Regel ist es ein lockeres Game, womit ich langfristig Spaß haben kann. Es gibt es auch im Multiplayer, habe ich aber ehrlich gesagt, glaube ich, nur einmal ausprobiert oder so, spiele ich jetzt nicht so viel und ja, läuft natürlich, da es ein bisschen betagt ist, mittlerweile auch richtig prächtig auf dem Steam Deck. Ich glaube, der Lüfter heult auch nicht so richtig krass auf, wenn man spielt, was auch schon ganz cool ist. So. Ja, und damit habe ich jetzt doch relativ viel Zeit verbracht in letzter Zeit. Es bringt mir sehr viel Spaß, muss ich sagen.
Ja. Ja, cool. Ja, ich habe das mal eine Zeit lang im Koop gespielt.
Ja.
Also irgendwie so ein paar Abende so. Das war irgendwie ganz nett. Ich bin nicht mehr so der Zombie-Fan.
Ich eigentlich auch nicht.
Ein bisschen durch für mich.
Ja.
Ich fand auch dieses Setting so ein bisschen sehr bedrückend tatsächlich.
Das stimmt.
Aber ist gut gemacht, auf jeden Fall. Ja. Was mich, glaube ich, ein bisschen so im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, gestört hat, ist, dass es ist sehr systemisch in seiner ganzen Art. Und irgendwie fehlten dafür für mich so ein bisschen die Autorschaft, sage ich mal. Also ich hatte, ne, es gibt ja irgendwie eine Story und es gibt ja auch irgendwie so eine Kampagne, aber die ist halt nicht irgendwie groß jetzt geskriptet im Sinne von, dass da irgendwelche Dinge vorgezeichnet passieren und krass inszeniert sind oder so.
Das stimmt,
also es tut irgendwie so ein bisschen so, als wäre es so eine fast schon eine spielbare Fernsehserie, wie du sagtest, The Walking Dead.
Ja.
Aber es hat halt nicht so diese Setpiece-Momente, weil halt alles irgendwie über diese Systemik funktioniert.
Hundertprozentig.
Miteinander interagierende Sachen. Und deshalb ist es, finde ich, immer die ganze Zeit sehr gleichförmig. Du machst im Grunde immer irgendwie das Gleiche. Und es gibt nicht so inszenierte Highlights, die irgendwie dich da mal rausziehen würden. Das fand ich, glaube ich, ein bisschen schade.
Da hast du recht. Das ist also, finde ich, aber für den Zweck, den es für mich erfüllen soll, genau das Richtige, weil es halt einfach, wie gesagt, sehr, sehr gut nebenher läuft. Die haben schon einiges jetzt noch verändert im Laufe der Jahre. Es ist jetzt wirklich schon Jahre her, dass das rausgekommen ist. Es gibt jetzt auch irgendwie so Weltevents. Die haben in der deutschen Übersetzung einen ganz schrecklichen Namen, der mir jetzt gar nicht mehr einfällt, einen ganz bescheuerten Namen, wo dann einfach, keine Ahnung, für eine bestimmte Zeitabschnitt explodieren Zombies, die lila sind und machen dann irgendwie Giftwolken oder sowas. Und das ist dann aber auch irgendwann wieder vorbei. Oder du kannst es beenden, indem du irgendwas Bestimmtes, ein Ziel erreichst oder so. Oder, keine Ahnung, plötzlich gehen die und die Waffen nicht mehr. Also das haben die im Nachhinein eingeführt, so als Update, so um irgendwie da noch ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen und so. Aber es hat nicht so richtig eine Story. Und die Kampagne ist eigentlich auch eher meinem Gefühl nach zumindest ein elaboriertes Tutorial, wo du dann am Anfang quasi irgendwie in die Welt reinkommst. Und dann hast du erst eine Basis und dann mit der Zeit kriegst du eine größere Basis und vergrößerst dich weiter, bla bla bla. Nee, aber es ist jetzt nicht so ein Spiel, was man so richtig durchspielen kann. Und das ist ja eigentlich nicht so mein Ding. Aber ich finde das, wie gesagt, jetzt so als Bahnfahrspiel echt cool. So.
Ja, das stimmt. Ja. Das glaube ich. Ja, cool.
Ja, und also ich bin, wie gesagt, auch nicht mehr so der krasse Zombie-Fan. Ich weiß noch, dieses Studio, das das gemacht hat, die sind spezialisiert auf Zombie-Spiele.
Ja, hier ist noch auch Undead Labs.
Genau, ne? Undead Labs. Die haben sich damit vorher schon irgendwie, also das sind alles, alle, die da arbeiten, sind voll spezialisiert auf Zombies. For what it's worth.
Es gibt auch mal einen Markt. Die machen auch State of Decay 3, ne?
Das kommt ja. Also. Das ist witzig, da wo ich arbeite in Altona in Hamburg, da steht ein ganz alter Van im State of Decay Branding. Der wurde, glaub ich, mal für die Gamescom so gebrandet. Vielleicht gehört der irgendeinem Agenturfuzzi oder sowas. Der steht da einfach irgendwo in den Straßen rum. Finde ich voll gut. Gehe ich immer dran vorbei. Es ist, glaube ich, auch ganz absichtlich volle Kanne für den Markt gemacht worden im Kielwasser von The Walking Dead.
Ja.
Und das macht es richtig gut. So. Peng. Fertig.
Ja. Off-brand The Walking Dead.
Ja. Ist wirklich so.
Das stimmt.
Ja. Genau, das habe ich jetzt so hauptsächlich gespielt. Auch ein bisschen so, Crusader Kings habe ich auch wieder ein bisschen mehr gespielt und so, aber das ist so mein Main-Game. So, jetzt machen wir ein bisschen kürzer, deswegen sag schnell eine Sache, die du gespielt hast.
Ich habe ein kleines Indie-Spiel namens Dredge gespielt.
Ja.
Ich habe auch schon mal die Demo gespielt. Ich weiß nicht, ob ich hier schon mal davon erzählt habe, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall gab es das irgendwie im Epic Store gratis. Und dann habe ich gedacht, oh cool, dann kannst du es endlich mal spielen. Mhm. Da habe ich auch durchgespielt. Das ist nicht lang. Das war vielleicht 8 Stunden, 10. Das ist ein Fischerei-Horrorspiel, sage ich mal. Also,
sehr gut.
Man spielt ein kleines Bötchen, ein kleines Fischerboot.
Man spielt das Boot.
Man spielt das Boot, genau. Und man schippert damit in so einem Inselarchipel rum. Das ist so ganz, ganz hübsch gestaltet. Da fährst am Anfang so einen kleinen Hafen an mit so ganz hübschen Häuschen und so einer kleinen Kirche und sowas und zum Leuchtturm. Und du legst da halt an und irgendwie bist halt der neue Fischer dann da vor Ort. Und die freuen sich halt, dass du da irgendwie so ein
also bisschen. Also spielst du Essen doch nicht das Boot, so. Sondern den Fischer.
Ja, du hast keinen Charakter in dem Sinne. Du läufst auch nicht rum.
Okay.
Alles, was du steuerst, ist immer dieses Boot. Aber ja, streng genommen spielst du den Fischer. So. Genau, dann fährst du halt mit diesem Boot einfach so rum. Das ist so ein bisschen wie so eine. Eigentlich ist es ein Open-World-Spiel, kann man sagen, aber halt auf dem Wasser. Es ist halt ein Open-Sea-Spiel. Yeah. Es ist nicht sonderlich groß, die Welt. So,
das aber ist das so 2D-Grafik oder eher 3D-Grafik? Oder?
Nee, das ist so 3D-isometrisch.
Okay.
Mhm. So von schräg oben so.
Ja.
Ist auch so ein bisschen stilisierter Art-Style, so mit relativ wenig Polygonen und so, alles so sehr einfach gehalten. Mhm. Aber sehr stimmig. Sieht sehr schön aus, ist auch von der Soundkulisse sehr schön. Naja, und dann fährst du halt so ein bisschen rum und dann gibt's so, blubbert's irgendwo im Wasser, da sind dann so Fischschwärme, dann kannst du da hinfahren, kannst deine Angel auswerfen. Dann gibt's noch so ein kleines Minispiel, wo du im richtigen Moment halt irgendwie. Da läuft so ein
wie
Zeiger.
Wie es immer so ist beim Angeln.
In jedem, Games, ja. Genau, in jedem Angelspiel. Und dann musst du halt, wenn es grün ist, musst du halt drücken. Und so angelst du halt. Und dann hast du so ein bisschen Inventarmanagement, weil du so wie so ein altes Diablo-Inventar hast, ne? Mit so Kästchen und die Fische haben unterschiedliche Formen und da musst du die noch so ein bisschen da rein.
Mist, die sind
da rein dengeln,
Kästchen,
dass du,
ja.
Genau, damit du so möglichst viel unterkriegst. Und dann fährst du halt wieder zurück und verkaufst deinen Kram. So. Und jetzt der Twist: es gibt einen Tag-Nacht-Zyklus, der läuft auch relativ zügig ab. Also der Tag ist nicht sehr lang. Mhm. Und du stellst relativ schnell fest, dass irgendwas nicht so ganz stimmt in der ganzen Gegend. Also du angelst halt so und auf einmal kommt so ein fürchterlich schräges Geräusch. Normalerweise gibt es so ein schönes Pling-Pling-Pling, wenn du einen Fisch fängst und dann kommt das so komplett verzerrt und schief und du hast so einen Fisch an der Angel, der ist irgendwie komisch aufgedunsen, hat irgendwie drei Köpfe und ist irgendwie ganz komisch. So, und ist auch so das Item ist so lila eingefärbt. So. Und
okay.
Da, so langsam kommst du dann halt der Sache auf die Schliche, dass da irgendwas ganz, ganz faul ist und da irgendwelche komischen Seegötter darum hubern und naja, du verkaufst den Kram dann auch und dann triffst du verschiedene Leute und dann triffst du auch so einen Sammler, der will, dass du so Artefakte für ihn findest und der gibt dir dann noch so einen Kran, mit dem du so Schiffswracks bergen kannst und dann fährst du halt rum und musst halt diese Artefakte für ihn finden. Und ja, triffst dabei halt irgendwie ständig auf irgendwelche Seeungeheuer und auf so diese ganzen deformierten Fische.
Yeah.
Und wie gesagt, der Tag-Nacht-Zyklus ist dann halt auch so, dass nachts gibt's so eine Panikanzeige. Das ist so ein Auge, was oben am oberen Bildrand ist und das guckt immer so ganz panisch durch die Gegend. Das ist quasi deine Panik, die du kriegst, weil du nachts unterwegs bist. Und je höher die ist, desto mehr so Erscheinungen tauchen auch auf dem Wasser auf und irgendwelche Fische, die dich angreifen und irgendwelche Seeungeheuer und du weißt immer nicht, was bildest du davon vielleicht ein und was ist wirklich da.
Okay.
Und manchmal kapert irgendwas dein Schiff und befällt deine Fische und die sind dann alle verfault und du kannst sie nicht mehr verkaufen und so. Also das hatte so einen ganz geilen so ein Cthulhu-Vibe
so
eigentlich.
Lovecraft, ne?
So, also dieses
Fischen
Lovecraftige,
so.
Genau, so, ne? So ein bisschen dieses kleines Fischerdorf, alles ist irgendwie ein bisschen icky und komisch und du riechst förmlich den Moder unter allem. So. Das ist irgendwie so ein bisschen der Vibe davon. Und das ist aber irgendwie echt ganz, ganz cool gemacht. Also auch so dieser Kontrast Tag-Nacht, weil tagsüber ist es eigentlich total idyllisch, auch wenn du so woanders bist. So, da gibt es manchmal ein paar Gefahren, so, aber im Großen und Ganzen bist du tagsüber eigentlich safe. Du musst halt nur rechtzeitig wieder an den Hafen fahren, deshalb kannst du nie allzu weit weg, weil wenn du auf offenem Meer bist und es wird Nacht, kannst du halt ganz schnell ein Problem haben. So, weil dann irgendein Fisch kommt und dich frisst, zum Beispiel.
Aber könntest du denn auch einfach, wenn du es immer schaffst, rechtzeitig an Land zu kommen, würdest du diesen ganzen Horror-Vibe gar nicht mitkriegen?
Ja, du musst ab und zu, manche Fische gibt es nur abends. Also du musst manchmal nachts rausfahren.
Okay,
so, es geht manchmal nicht anders. So, das Spiel ist schon ganz gut darin, dich das merken zu lassen.
Und,
du hast auch nicht immer eine Chance, an einen anderen Ort zu kommen, ohne nicht zumindest ein Stückchen nachts fahren zu müssen. So.
Okay.
Du könntest wahrscheinlich am Anfang komplett mit den billigsten Fischen dein Boot komplett aufrüsten, weil du kannst das so hochleveln mit Geld und, halt, und so Teilen. Und genau, darüber kommst du halt auch weiter. Ne? Wenn du einen besseren Motor hast, kommst du natürlich in der gleichen Zeit weiter und hast dadurch die Chance, auch andere Inseln anzufahren. So, das ist so ein bisschen der Twist.
Und diese
das ist ganz nett.
Diese Panikanzeige, wird die höher, wenn mehr gruselige Sachen passieren oder passieren mehr gruselige Sachen, je höher deine Panikanzeige ist?
Das habe ich tatsächlich noch nicht so ganz verstanden. Es ist auch nicht so richtig relevant, aber irgendwie hängt es beides zusammen. Also was auf jeden Fall passiert ist, je höher die geht, dass so die, die Farben des Spiels sich so ein bisschen verändern. Also ich glaube, der Kontrast wird irgendwie hochgerissen. Und du hast auch so ein bisschen, dass die Kanten so ein bisschen flirren und verschwimmen. Also es wird auch tatsächlich ein bisschen schwieriger, das zu spielen, weil du dann schon auch nachts irgendwie eine Lampe zum Beispiel anmachen musst, weil du sonst die Felsen nicht siehst. Und wenn du gegen die Felsen fährst, geht dein Boot kaputt.
Auch noch.
Und wenn du natürlich dann noch alles so ein bisschen schlierig hast und dann eventuell auch noch einen starken Motor und relativ schnell unterwegs bist, dann wird das schon mal ein bisschen hakelig. So. Und, aber also ich bin mir relativ sicher, dass zumindest das Auftauchen von so manchen Phänomenen, die sind so ein bisschen Fata Morgana-mäßig, dass das tatsächlich verstärkt auftritt, wenn da eine Panikanzeige höher ist. Hm. Aber ich habe mich da nicht eingelesen. Das ist eigentlich eine gute Frage.
Aber das müsste man mal nachgucken. Ist das ein Horrorspiel oder nicht?
Es ist ein Gruselspiel. Also okay. Es hat keine Jumpscares oder sowas. Ne? Gar nicht. So, das hat halt einfach nur diesen unterschwelligen, düsteren Vibe und auch so die Story an sich ist auch dann am Ende relativ hoffnungslos. Es gibt offenbar auch ein gutes Ende. Das scheint aber relativ schwierig zu sein, freizuschalten. Ich habe das schlechte Ende gekriegt. die Frage, wo man zwischen Grusel und Horror trennt. Ne? Also,
ja,
ich sag mal so, es ist Horror, den ein absoluter Horrorschisser wie ich ganz gut abkann.
Okay.
So, okay. Ne, das sieht irgendwie auch in seiner Comic-Art irgendwie nicht fies aus oder ne, ist irgendwie, wie gesagt, keine Jumpscares oder sowas.
Ist das so Inscription-Level oder was?
Inscription ist gruseliger.
Okay,
viel
okay,
gruseliger.
Okay,
gut. Ja, okay, ja, ja. Also Dredge ist ganz, ganz, ganz harmlos dagegen. Das ist wirklich eher so Grusel und ein bisschen düstere Stimmung. Inscription ist viel, viel härter.
Okay.
Und es ist auch schon nicht sonderlich hart. Ne?
Also nee, eben, deswegen ist ein ganz gute Benchmark.
Ja, ja, genau. Ja, total, total.
Okay,
genau, Dredge. Das habe ich gespielt. Kann ich empfehlen, Dredge, nettes kleines Spiel. Ist gerade im eShop im Angebot, glaube ich, bei Nintendo, habe ich gesehen.
Der eShop?
Aber ich habe es auf dem PC gespielt.
Ja, ja. Das,
ja, kann man mal spielen.
Hast du von diesem Better eShop gelesen, auch den Sound?
Ja.
Diese witzige Idee.
Habe ich aber noch nicht ausprobiert, wollte ich eigentlich mal machen.
Ich finde die Idee ja gut, dass sie so einen quasi alternativen eShop für die Switch gemacht haben, der halt nicht von Nintendo ist, mit einem besseren User-Interface und so. Aber es gab dann ja jetzt große Kontroverse.
Ist das so? Ich habe das nicht weiter verfolgt.
Ja,
aber,
doch,
also
doch,
das
doch.
Ist mit dem offiziellen Shop aber gekoppelt. Ne? Also wenn du da was kaufst, dann geht das schon zu Nintendo.
Genau, wenn du von einer Produktseite quasi dann weiterklickst, dann wirst du in den normalen Shop reingeleitet.
Ah, okay.
Das Problem ist, dass sehr viele Leute, ich glaube, ich habe es auch nur so ein bisschen verfolgt, vor allen Dingen Leute, die so, so Romantic Games und sowas mögen, haben schnell festgestellt, dass die das alles rausfiltern als Spam. Also dass ganz viele so kleine Games, die halt mehr so, wie heißt das, nicht Graphic Novel, sondern also so Animated Novels, diese, wie heißen die?
Ja, Visual Novels.
Visual Novels, genau. Solche, alles sowas, was vielleicht auch so ein bisschen spicy ist, wird sofort ist als Spam gekennzeichnet. Und das ist natürlich, hat in sehr vielen Kreisen sehr viel Bestürzung ausgelöst, weil vor allen Dingen natürlich viele kleinere EntwicklerInnen da dann irgendwie, dann nichts mehr von haben.
Ja,
so.
Klar.
Weil du hast halt einen anderen Gatekeeper, ne?
Das ist so ein bisschen lustig, ne? Weil ja häufig gesagt wird, der eShop ist so zugemüllt, weil da jeder seinen Kram einfach veröffentlichen kann.
Klar.
Und es ist ganz spannend, weil man so ein bisschen daran ablesen kann, wer dieses Better eShop macht und was die als
gut und schlecht
halt. Verstehen. Ne? So, und es gibt dieses Visual Novels, die sind ja ein legitimes Genre. Es gibt ja ganz viele Leute, die das auch spielen.
Ja.
Ich glaube, mit zumüllen, also eigentlich wäre damit, glaube ich, eher sowas gemeint wie dieser komische Last of Us Acid Flip.
Auf jeden Fall, ja.
Von einer Weile mal rauskam, was einfach so ein Betrugsgame war, wo Leute einfach irgendwie das zusammengedengelt haben.
Weil, wie gesagt, ich finde die Grundidee gut, das mal ein bisschen aufzumotzen, weil der Shop ist wirklich, wirklich ganz schrecklich, der offizielle. Aber wer weiß,
eine Katastrophe.
Vielleicht tut sich ja auch da jetzt in naher Zukunft was. Ne? Also,
das schauen wir mal.
Schauen
das
wir
wäre
mal.
Ja clever. Das wäre Allerdings. Ja clever. Gut, reden wir erstmal über Hardware.
So ist das.
Gut, ja, Meru, Nintendo hat am Donnerstag vor dieser Aufnahme die Switch 2 gezeigt und ich muss ja schon mal sagen, also ich glaube, ich habe das noch nie erlebt, dass im Vorfeld derart viel einfach schon aus so verschiedenen Quellen geleakt ist. Man hatte so das Gefühl, so es taucht jeden Moment einfach der Trailer irgendwo auf, weil eigentlich war alles bekannt. Die Maße von dem Ding, wie das ungefähr aussieht, das war über irgendwelche Zubehörhersteller vorab geleakt, also es tat einem fast ein bisschen leid, muss ich sagen, weil es war so ein bisschen so, oh Mann, also die Überraschung ist jetzt wirklich komplett weg und selbst der Selbst der Release-Termin des Trailers war ja irgendwie komplett geleakt. Also die Uhrzeit jetzt nicht, aber die habe ich dann auch eine Stunde vorher dann irgendwie bei Blue Sky gesehen, bei der Leakerin, die meinte, ja, der in der Stunde kommt der, bin ich mir relativ sicher, und er kam dann auch in der Stunde.
Crazy, ja. Okay.
Das fand ich irgendwie sehr interessant, wie das passieren konnte, gerade bei Nintendo.
Ja, also ich fand tatsächlich kleines Foreshadowing mit am spannendsten an der ganzen Geschichte zu sehen, dass das meiste davon auch gestimmt hat, von dem, was man vorher wusste. Also das fand ich mit so das Interessanteste. Es ist ja aber auch schon von diversen Leuten auch mehr oder weniger erklärt worden, woran das jetzt diesmal lag. Einfach weil der Zeitraum halt sehr groß war, schon sehr viele Leute involviert werden mussten vorher, was das Produkt angeht, halt eben zum Beispiel Peripheriehersteller und so weiter. Und je länger du sowas dann halt herauszögerst oder dann halt auch die Produktion schon mal anschmeißt, um dann zum Release richtig, richtig viele Sachen auf dem Markt zu haben, desto mehr Leute sind involviert und desto mehr Löcher hast du dann in deinem, in deinem geheimniskrämerischen Flickenteppich. Andererseits, ich meine, ich habe auch nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube so, ich habe jetzt auch mit Leuten gesprochen, die jetzt nicht völlig Videospiel uninteressiert sind. Ja. Und die haben davon überhaupt nichts mitbekommen. Die haben nicht mal mitbekommen, dass der Trailer jetzt da ist. So, weißt du, es ist auch wirklich, wir sind schon in einer Blase unterwegs von Leuten, die halt hardcore dahinterher sind. Das am Ende schadet es denen nicht so, wie man denkt, glaube ich.
Das ist klar. Ja. Nee, wahrscheinlich, also interessant finde ich vor allem immer, dass ihnen, glaube ich, weniger schadet, als sie vor allem selber denken. Weil ich habe auch so Berichte gelesen, da wo jemand halt meinte, ja, bei Nintendo intern, die sind richtig pisst jetzt. Also das muss wohl richtig Alarm geben da. Die haben irgendwelche Detekteien da, glaube ich, angesetzt, um jetzt rauszufinden, wo die Leaks herkamen und sowas. Also die sind richtig angepisst.
Verstehe ich auch. Angepisst. Ich meine, ne, es sind ja auch Vertragspartner, auch. So ist ja auch in Ordnung. Also die müssen sich
auch verhalten. Ne? Also wer, wenn nicht Nintendo, sollte pisst sein bei sowas? Das ist völlig klar. Ich finde halt, also fand diese Berichterstattung dazu im Vorfeld auch ganz spannend, weil da hatten wir auch kurz drüber geschrieben, dass so war, manche haben halt drüber berichtet, dass das irgendwie jetzt geleakt ist, wann das passieren soll mit dem Reveal. Ja. Und andere haben nicht drüber berichtet. Und ich fand das ganz spannend, weil ich erinnere mich, dass mal jemand, dass es so ein bisschen so ein Ethikkodex quasi gibt, dass man vielleicht über solche Arten von Leaks nicht unbedingt berichtet als Spielepresse, weil die ehrlicherweise niemandem so richtig was bringen. Das ist so ein bisschen so, auch bei Spieleankündigungen, wenn du irgendwie sagen kannst, oh ja, hier bei den Game Awards wird das Spiel gezeigt. So, das ist halt so ein bisschen so, ja, toll. Niemand hat was davon, das zu wissen. Das hätten eh alle dann erfahren und dann wäre es eine Überraschung gewesen. Es wäre eine Überraschung gewesen, die für den Publisher und für die Leute, die an dem Spiel arbeiten, cool gewesen wäre.
Ja.
Und letztlich zerstörst du einfach nur das und es hat ja keinen wirklichen Mehrwert. Du enthüllst ja nicht irgendwas Tolles oder ne, du deckst nicht irgendeinen Missstand auf, das, was Journalismus halt eigentlich tun sollte.
Das stimmt.
Sondern letzten Endes sagst du einfach nur, guck mal hier, geil, ich hatte die Info vorher und das ist halt so, ja.
Natürlich ist es Performance getrieben, weil du dann natürlich mehr Klicks hast oder was auch immer. Das gehört auch mit zum Business mittlerweile dazu, so.
Gut, sicher, aber da ist halt dann die Frage, wie dein Ethikkodex halt.
Das ist so, ich muss halt zugeben, ich finde das bei einem System, bin ich da weniger emotional. So, und wie gesagt, das Ding hätte jetzt schon vor Monaten, Jahren angekündigt werden können, sollen, müssen, weiß ich nicht, so. Und ganz ehrlich.
Ach du, auch das, ne, wie gesagt, es ist nicht weltbewegend, es ist auch ziemlich egal.
Und so eine krasse Überraschung war das ja jetzt auch alles gar nicht. Also
Nein.
Oder? Wir können ja mal ein bisschen über das Gerät quatschen sonst. Also ich meine, das, was ich gesehen habe, ist einfach eine Switch, die größer ist.
Ja.
Die vom farblichen Design viel erwachsener wirkt, sag ich mal so.
Ja,
sehr viel.
Ja.
Und einen Knopf mehr hat.
Ja.
Und ein bisschen runder ist. Und that's it. Also mainly. Also gut, total. Der Ständer ist größer. Super. Mein Ständer, ja.
Also, danke, Mero.
Nein, sorry, aber ich meine, was ich sagen wollte, ich habe für die Switch so ein Battery Pack gekauft. Das hat exakt den gleichen Ständer dran gebaut. Also, das ist so ein Ding, deswegen habe ich gesagt, mein Ständer, sorry. Aha. Wo du das, wo du die Switch so reinmachst und dann ist das automatisch genau so ein Ding. Und das ist schon, ist schon praktisch. So, aber ja.
Also ich finde auch das ganze Gerät im besten Sinne sehr langweilig, muss ich sagen.
Ja.
Es ist überhaupt nicht in irgendeiner Weise, bisher zumindest, innovativ, sage ich mal. Es ist einfach nur eine Iteration auf dem, was die Switch schon ist. Es ist einfach nur das gleiche Gerät in größer und wahrscheinlich besser. Ja. Also wäre Quatsch, wenn es nicht besser wäre. Ja. Größerer Bildschirm auf jeden Fall, wahrscheinlich höhere Auflösung. Die Joy-Cons sind größer. Ich weiß gar nicht, ob die Bedienelemente auch größer sind. Das bin ich eigentlich mal gespannt. Das konnte man wahrscheinlich sogar, hätte man ausmessen
hätte können. Hätte man gucken können, ja. Aber ich meine, ne, durch die ganze Optik schon wird, glaube ich, klar, was das hier ein bisschen anderes Publikum angesprochen wird. Das ist halt ja quasi für die Switch für Erwachsene.
Da habe ich nämlich auch drüber nachgedacht, wer ist eigentlich Zielgruppe dafür? Ja. Weil ich dachte so, ehrlich gesagt, Kinder brauchen keine stärkere Switch. Die, denen ist das komplett egal. Also die spielen ja auch, da haben wir schon oft drüber gesprochen, Pokémon Karmesin auf der Switch, das einfach läuft wie Arsch. Aber naja, das ist wirklich jetzt einfach eine die Gamer-Switch, um es blöd zu sagen. Ist, also ne, ist für das, Leute, die sich halt dafür interessieren. Und
es ist das, das Konkurrenzprodukt zum Steam Deck einfach. So, ne? Was ein bisschen lustig ist, weil eigentlich das Steam Deck die Switch abgekupfert hat, mehr oder weniger.
Ja.
Und jetzt machen sie halt quasi den nächsten Schritt, was tatsächlich irgendwie logisch ist, aber es ist tatsächlich, wie du selbst schon sagst, auch relativ langweilig. Aber da haben wir ja letztens auch schon drüber gesprochen. Es gibt diese Option, entweder machen sie halt die langweilige Variante oder sie machen was total Mutiges und probieren was ganz Neues, was Quatsch wäre, weil sich dieses Teil einfach millionenfach verkauft hat. Alles andere wäre dumm gewesen, sag ich mal so.
Ja.
Insofern ist das eigentlich auch gar nicht so, fand ich es halt auch nicht so spannend, dass das genau so gekommen ist. Dass sie jetzt sozusagen die Switch gemacht haben, die dann für Erwachsene ist. Und da kommt es jetzt tatsächlich nämlich auf die Software dann irgendwann an. So, die Spiele.
Ja.
So.
Ja.
Und man hat ja jetzt auch schon gehört, das sind halt auch alles Leaks. Aber jetzt haben wir gemerkt, die meisten Leaks bisher haben gestimmt.
Ja.
Und jetzt gab es die Leaks, dass Ubisoft alles Mögliche von The Division bis Assassin's Creed und so weiter portiert gerade für das Gerät. So. Und ich glaube, ich habe sogar was von Overwatch gehört. Und
Overwatch gibt es doch auch schon auf der alten Switch.
Ist das so? Guck mal, weiß ich gar nicht.
Ich meine ja.
Siehste. Also das ist auf jeden Fall so.
Es läuft natürlich nicht so gut, ne?
Aber nee, genau, aber das ist ja dann genau jetzt das Ding. Und ich glaube, deswegen da ist das Segment, in das wir jetzt da so reinstoßen, halt für die älteren Leute dann halt auch eine Switch, die sonst nämlich sich sagen, ja, ich brauche ja ein anderes Gerät als die Switch bisher, um meine anderen Spiele auch spielen zu können. Ich kann ja gar nicht nur die Switch nehmen. Deswegen nehme ich eher ein Steam Deck. Jetzt können sie sich eine Switch holen, wenn sie diese Spiele drauf bekommen und können auch noch Zelda spielen. So.
Ja. Ja. Ja, das stimmt. Also ich finde tatsächlich einen anderen sehr langweiligen Faktor an diesem Gerät auch sehr spannend, nämlich die Abwärtskompatibilität.
Ja.
Für mich eine der interessantesten Fragen ist, ob abwärtskompatible Spiele auch besser laufen. Also es wäre blöd, wenn das nicht der Fall wäre, aber ne, irgendwie Tears of the Kingdom in besserer Auflösung im Handheld zu spielen und mit 60 FPS. Also die Zielgruppe, für die dieses Gerät ist, die findet das schon geil.
Ja,
also, das wäre schon nicht verkehrt. Oder in 4K auf dem Fernseher, ne? Das geht ja dann auch. Vermutlich, weil es wahrscheinlich ein Upscaling geben wird. Das finde ich irgendwie ganz interessant. Und ich bin so ein bisschen gespannt, ob wir so, gerade bei Spielen, die so ein bisschen Performance-Probleme auf der alten Switch hatten, ob wir da nochmal so ein Revival sehen werden, wo dann auch die nochmal zumindest so durch die Presse gehen. So, ne, irgendwie, Pokémon Karmesin ist jetzt voll geil, weil es ist alles, alle Probleme sind gefixt, einfach weil es mehr Arbeitsspeicher und mehr Grafikspeicher gibt. So, juhu, man kann es endlich spielen.
Ich meine, es gab ja auch bei der PS5, gab es ja auch PS5-Upgrades für einzelne Games. So, ne?
Ja,
also das ist ja gar kein Thema. Also kann ich mir sehr gut vorstellen, dass es für einige Titel gemacht wird, wo sich das halt vermeintlich lohnt. So, also das, ich weiß jetzt nicht, ob es bei so einem Zelda, ja, ob die das so gerne nochmal anfassen, keine Ahnung.
Ich denke schon.
Aber würde da tatsächlich was bringen. Nee, also ich habe jetzt eher so marketingtechnisch gedacht, die Leute, die sich die Switch 2 kaufen, haben die das noch nicht gespielt? Fragezeichen.
Ach so,
weißt du?
Ich spiele es halt nochmal.
Ja, kaufen sie es auch noch mal? Also gut, wenn es ein Upgrade gibt, vielleicht.
Müssen sie
gut,
ja nicht. Ja. Es wird ein Upgrade geben. Das wird nicht passieren. Ich glaube nicht, dass Tears of the Kingdom jetzt noch mal neu für die Switch 2 rauskommt. Das
Sony würde das machen. Die würden noch mal ein Remaster oder so rausbringen oder noch mal ein Remake machen.
Also selbst die haben DLC dabei gepackt, als The Last of Us 2 rauskam für die PS5. Also
nein, aber es gab auch für einige Spiele gab es auch halt Upgrades, die du noch mal für einen Zehner bezahlen musstest, ne? Extra. So,
ja, das war ja so eins. Aber da war halt dann, wie gesagt, auch noch ein Roguelike-Modus bei, ne?
Ja, okay. Also
Nur das Upgrade für einen Zehner gab es auch.
Ich meine ja, dass es das irgendwo gab, aber pff.
Okay.
Who knows? Also, auf jeden Fall ist es natürlich für mich ganz klar, damit, das ist jetzt ein Ding für die ältere Zielgruppe, für Erwachsene. Und da habe ich mir die große Frage gestellt, werden sie wirklich die bisherige Switch, also die Switch 1, wird die jetzt eingestellt? Ich glaube nämlich jetzt zum diesem jetzigen Zeitpunkt nicht. Ich glaube, die bleibt einfach, wie sie ist. Und die bleibt wahrscheinlich auch genauso teuer, wie sie ist. Und die Switch 2 kommt oben an das Produktportfolio mit dran und wird einfach, keine Ahnung, 500 kosten oder 550. Und dann gibt es beides gleichzeitig. Und vielleicht ist das nicht das, was viele Leute erwarten. Keine Ahnung.
Ja, ich würde es auch vermuten, dass sie es so machen. Das Ding ist ja, wir haben ja schon oft über die Strategie von Nintendo bei First-Party-Spielen gesprochen. Die haben ja einfach irgendwann entschieden, dass ihre Spiele jetzt gut genug aussehen.
Ja.
Und seitdem bleiben die auf dem Level. Und es gibt eigentlich keinen Grund, daran irgendwas zu ändern, weil kein Mensch will ein fotorealistisches Mario. Ich meine, wir haben das Mario Kart gesehen in dem Trailer. Das sieht genauso aus wie jedes andere Mario Kart der letzten Jahre auch. So. Deshalb, es gibt überhaupt keinen Bedarf in irgendeiner Weise jetzt irgendwelche Features, also vielleicht Raytracing oder sowas, so sehr zu nutzen, dass das nur auf der einen Hardware läuft. Weil ne, wie bei einer PS5, wo du halt immer weiter Richtung Fotorealismus gehst zum Beispiel, was die PS4 dann einfach nicht mehr kann. Das brauchst du bei der Switch nicht. Deshalb könnte ich mir problemlos vorstellen, dass alle Switch 2 Exclusives auch eben auf der Switch 1 laufen, dann aber halt nur in 720p mit 30 FPS, wie alle anderen halt auch, so ein bisschen.
Ja.
Eventuell halt mit ohne Raytracing, so, sondern eben anders.
Ja.
Solange das nicht zu aufwendig ist, ist das, glaube ich, kein großes Problem.
Nee.
So. Ich meine, Nintendo ist ja auch traditionell gut in so Optimierung, außer bei Pokémon. Insofern, ne, also auch so die Anpassung, weiß nicht, an Prozessor und so weiter, das ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwelche Spiele entwerfen, die jetzt unbedingt eine krass neue Prozessorgeneration unbedingt brauchen,
Und
dafür
nee,
halt die Switch 2 brauchen und nicht auf der Switch 1 laufen können. Kann sein, gehe ich aber irgendwie nicht davon aus. Das ist dann eher eine Frage, ob Third-Party-Titel. Third-Party-Titel definitiv Switch 2 exklusiv, gehe ich von aus.
Ja.
Also nicht mehr Switch 1, sondern nur Switch 2. Aber die First-Party-Titel würde ich eigentlich fast von ausgehen, dass die jetzt erstmal Cross-Gen erscheinen.
Denke ich auch. Ich glaube, dass auch die Switch 2 in weiten Teilen, jetzt nicht nur, aber in weiten Teilen wirklich auch Zugeständnis in Anführungszeichen an die Third-Party-Publisher ist, weil die jetzt einfach irgendwie, das lohnt sich ja für die nicht, dann immer irgendwie nochmal schlechtere Versionen quasi von ihren Games irgendwie machen zu lassen, um sie auf Switch laufen zu lassen. Die können jetzt halt auch ihre neuen Titel dann auch noch für die Nintendo-Hardware mit auf den Markt bringen. Das ist für die gut, das ist ein großer Markt so. Insofern, das Gerät ist zu großen Teilen aus Marketingproblemen entstanden, würde ich jetzt mal so sagen. So, weißt du, was ich meine? Ja. Also gar nicht so, weil man es brauchte. So.
Ja.
Und das ist ja sehr interessant. Also wie gesagt, also du hast das ja selber gesagt, die Nintendo hatte das Problem, dass quasi das Steam Deck plötzlich die Switch 2 war. Und da mussten sie jetzt irgendwas gegen tun, in Anführungszeichen. So, ne? Und mal gucken, ich bin super gespannt, wie das funktioniert. Weil ich für meinen Teil sage auch, ich bin jemand, ich würde mir immer noch trotzdem eher ein Steam Deck holen als eine Switch 2. So einfach, weil ich brauche die First-Party-Titel von Nintendo nicht so dringend.
Ja.
Es ist natürlich eine Preisfrage dann auch irgendwo, aber also ich bin dann an deren E-Shop gebunden, der, wie wir schon besprochen haben, scheiße ist. Die Preise sind recht hoch bei denen.
Auch.
Eben, genau. Voll. Und das sind für mich alles mehr Downsides.
Steam ist ja natürlich wesentlich günstiger. So, aber also Nintendo First-Party-Titel sind, finde ich, also für mich schon ein gewisser Faktor. Also ich würde schon sagen, dass ich die gerne spiele, wenn es sie gibt. So, dass nicht alle, ne, also bei weitem nicht alle. Aber wie gesagt, die letzten Zelda-Teile fand ich sehr gut und auch so dieses Mario und Rabbids zum Beispiel, das war auch für mich so ein Sleeper-Hit einfach. Das war einfach richtig gut. Hätte man gar nicht gedacht, aber so. Insofern, da gibt es immer mal wieder so auch recht innovative Konzepte, die ich einfach interessant finde und die ich nirgendwo anders auch in der Qualität kriege. Und das ist schon ein Argument. So,
ist es, aber es ist dann immer auch eine Preisfrage, ne? Also,
absolut.
Was schätzt du denn, was das Ding kosten wird? Was glaubst du?
529 Euro.
Okay, also quasi 200 mehr als die Base. Oder kostet die noch so viel? Ja, irgendwie so ein Dreh.
Ich meine, die kostet 329, Könnte ich mir.
Damit wäre sie teurer als eine PS5.
Oder 479.
Ja,
also keine Ahnung, wie ich auf die Zahlen komme. Es ist 50 Euro Unterschied, glaube ich.
Ich glaube, ich bin unsicher, ob sie sich trauen, sie teurer zu machen als die PS5. Andererseits können sie sich das irgendwie auch einfach erlauben. Das stimmt schon.
Das ist halt immer das Ding. Nintendo macht halt immer, gefühlt operieren die ja außerhalb der Konkurrenz.
Total.
Also sie konkurrieren ja nicht mit der PS5 in irgendeiner Weise, die relevant ist. Das ist halt so ein bisschen.
Und ich erinnere ungern daran, dass ich beim Reveal der Switch völlig daneben lag und gesagt habe, das wird ein absoluter Flop, das Gerät, weil es viel zu teuer ist und keiner das braucht. Ja. Und ich habe mich völlig geirrt. Also
tatsächlich finde ich die Parallele ganz interessant zum Nintendo 3DS, den es ja vor der Switch quasi gab, der ja die Handheld-Linie war, parallel eben zu, ich glaube, zur Wii U vor allem, ein bisschen zur Wii auch noch. Ich weiß gerade gar nicht, wann wie die Parallelen
liefen. Auf jeden Fall liefen die Parallelen. Ja.
Und das war auch so eine Iterationssache. Die hatten der 3DS hatte ja am Anfang dieses Gimmick mit diesem Stereoskopen 3D.
Was cool war.
Und was cool war, so, ja. Und dann gab es ja irgendwann auch eine Variante ohne das. Und irgendwie dann gab es den New 3DS. Und da war dann, glaube ich, nämlich auch dieser Generationensprung, dass dann Spiele rauskamen, die nur auf dem New 3DS liefen und nicht auf dem alten. Und ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass Nintendo jetzt erstmal die Switch halt als Portfolio so aufbaut und vielleicht auch parallel noch mal eine Standkonsole rausbringt. Wäre auch lustig.
Oh Gott.
Ne, stell dir vor, die bringen dann halt einfach, die Switch ist jetzt das neue Handheld-Segment und dann kommt einfach zusätzlich noch eine stationäre Konsole raus. Das wäre wahnsinnig weird.
Total.
Aber gerade deshalb vielleicht auch typisch.
Nee, aber ich glaube, da verwässern sie ihr Portfolio nicht noch mehr. Weil, weißt du, wenn sie jetzt die Switch vielleicht 2 und die Switch 1 verkaufen und dann noch was anderes dazu hinstellen? Nee, das glaube ich nicht. Das machen sie nicht. Aber du hast schon recht, es ist halt Nintendo.
Also, es ist halt Nintendo und deshalb müssen wir jetzt auch nochmal über diese Maus reden.
Ja.
Oder zumindest das, was sich irgendwie im Trailer andeutet. Also, da gibt es diese eine Szene, wo die Joy-Cons abgemacht werden und dann werden die in so Schienen geklippt. Also
die es bei der normalen Switch ja auch gibt. Ja.
Genau, mit diesen Handgelenkschlaufen dran. Und dann sliden diese beiden Joy-Cons, also wirklich wie so Computermäuse und mit dieser Schlaufe da hinten als Mauseschwanz quasi, so über den Boden. Und man sieht auch auf einem anderen Bild sieht man so, dass da auch so ein optischer Sensor irgendwie drin ist. Also da ist so eine kleine Glaslampe dran, die genau da ist, wo bei einer Maus halt dieser Sensor wäre.
Und es gab vorab auch ein Leak davon, dass das wohl so eine Funktion in Planung sein könnte mit Maus-Funktion.
Okay, das wusste ich tatsächlich nicht. Aber
doch,
also ich habe die gesehen und dachte, ist interessant. Ich habe keine Ahnung, wie man das benutzen sollte und warum und wo. Also was soll ich damit?
Es gibt tatsächlich einen anderen Handheld, der zwischendurch rauskam. Und jetzt weiß ich nicht, war das Asus? Ich weiß es nicht mehr. Von irgendeinem dieser hunderten.
Asus, Acer, Lenovo,
einer von diesen, die halt gesagt haben, wir machen jetzt auch eine Switch Steam Deck Variante. Und die hatten genau das nämlich auch. Die hatten auch die Möglichkeit, diesen einen Joy-Con in Anführungszeichen so zu verwenden wie eine Maus.
Aber das war ein PC.
Genau, das Gerät an sich ist halt ein portabler PC. So.
Genau. Das ist die Switch aber wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich.
Also, das wird ja kein Betriebssystem haben, wo ich irgendwie im Internet surfen kann. Obwohl, naja gut, wenn es schon eine erwachsene Switch ist.
Das ist es nämlich. Und das Ding ist halt,
keinen Internetbrowser
wenn
haben,
du
ja?
in ein Spielsegment vordringen willst, wo du Shooter mit vermarkten willst, kann das Sinn ergeben. Wobei ich jetzt nicht weiß, da brauchst du ja auch WASD, wie du das regelst.
Und vor allem, also, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich könnte mir vorstellen, dass WASD durch einen Joystick ersetzen ganz geil ist und wenn man rechts dann trotzdem eine Maus zum Zielen hat.
Könnte sein, ja genau.
Könnte cool sein.
Und das könnte die Idee sein. Ich meine, alternativ kann ich mir auch vorstellen, dass sie sich irgendein total lustiges Standalone gimmicky Spiel überlegt haben, wo du das nur dafür benutzen kannst. So. Kann auch sein. Das kann ich mir bei Nintendo auch vorstellen. Aber auf jeden Fall es gibt ein anderes Gerät und ich ärgere mich, dass ich das jetzt nicht vorher nachgeguckt habe, was das nämlich auch genau so nutzt, wo du das auch machen kannst. Ja. Die haben aber auch, also dieses Gerät war richtig scheiße, das weiß ich noch, habe ich den Trailer geguckt, dachte, was wollt ihr denn noch alles? Weil das konnte auch VR und AR und alles irgendwie und hat irgendwie 800 Euro gekostet. So. Aber die Idee ist im Prinzip die gleiche, dass du das quasi so aufrecht hinstellst und dann als Maus benutzt. Ja. Und deswegen glaube ich, das wird einfach sowas sein.
Was ich halt, also ich habe halt versucht, mir vorzustellen, wie man das benutzt, weil die Switch ist ja jetzt ein Gerät, was eben auf eine durchaus unterschiedliche Nutzung angelegt ist. Du trägst sie und spielst sie als Handheld mit diesen geklippten Joy-Cons links und rechts. Dann hast du die Möglichkeit, dass du dich auf dein Sofa setzt und sie an deinem Fernseher packst so. Mhm. Und dann hast du noch die Möglichkeit, sie quasi mit diesem Standfuß auf den Tisch zu stellen und dann
Tabletop
die Joy-Cons auch abzumachen. Ja. So genau. Tabletop so. Und zwei Drittel dieser Use Cases sind für Maussteuerung total bescheuert. Ich meine, soll ich mich mit der Maus in die Bahn stellen und die auf meinem Oberschenkel bedienen? Oder also das ist doch Quatsch. Und auch wenn ich auf dem Sofa sitze, ich meine, da ne, stell dir mal vor, du sitzt auf dem Sofa, du hast ja keinen Schreibtisch vor dir. Oder sie verkaufen irgendwie so eine Schoßauflage mit so einem Mauspad. Ich weiß es nicht. Der einzige Modus, wo das funktioniert, ist halt wirklich, wenn du es vor dir auf den Tisch stellst. Und das ist, finde ich, der unbequemste und auch am wenigsten genutzte, also aus eigener Erfahrung mit der Switch 1, Modus für diese Konsole.
Ja, aber ich meine, das Ding hat jetzt erstens einen größeren Bildschirm und zweitens einen besseren Kickstand. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Und ja, in der Bahn ist es halb geil, aber trotzdem kann ich mir das schon vorstellen, dass auch Leute da sich dann halt im ICE den Tischplatz reservieren und dann da Overwatch spielen mit der Switch 2, mit Maus und Tastatur. Also nicht Tastatur,
aber mich überzeugt das
nicht. Mich auch nicht.
Also weiß ich nicht. Vielleicht ist es halt für vielleicht wird Metroid 4, Metroid Prime 4, der Launch-Titel und dafür ist die Maus, keine Ahnung, vielleicht.
Du, ey,
sehr cool.
Es gibt auch mega viele Teenager, wie ich dir aus Erfahrung sagen kann, die total gerne Fortnite mit Maus-Tastatursteuerung spielen würden, aber meistens nur eine Playstation haben oder so, weißt du, und sich keinen Gaming-PC leisten können. Und immer das Gefühl haben, mit Maus ist man geiler. Also, es gibt, glaube ich, schon den Bedarf, so ist es nicht.
So. Das Ding ist ja, also, das ist der zweite Punkt, der mich daran irritiert, damit du wirklich die kompetitive Shooter-Szene eroberst, müsste das ja eine ganz geile Maus sein. Und ich kann mir das ehrlich gesagt beim besten Willen nicht vorstellen. Also ich kann mir noch nicht mal vorstellen, dass die gut in der Hand liegt, weil die ist ja null breit. Das ist ja ein kleiner, schmaler Zylinder, wo deine Hand irgendwie drauf liegt und dann musst du irgendwie mit deinen Griffeln vorne diese wackeligen Knöpfe irgendwie drücken. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass das irgendwie vergleichbar ist mit einer Gaming-Maus.
Vielleicht kannst du
das ist doch eine totale Kompromisslösung.
Vielleicht kannst du für 29,95 noch so einen Adapter kaufen, wo du das dann so raufklickst und dann ist das Ding breiter. Keine Ahnung.
Also du merkst schon, ich bin so mittelmäßig überzeugt.
Ey, ich auch nicht.
Entweder sie haben irgendwelche Spiele, die da voll von profitieren und als Steuerungskonzept ist das mega geil. Und ansonsten halte ich das ehrlich gesagt für ziemlich nutzloses Gimmick. Aber ich lasse mich sehr gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ne, wie gesagt, ich kann mir auch so ein Run-to-Switch-Spiel vorstellen, was das so proprietär einmal benutzt und dann verschwindet das in der Versenkung. Kann echt gut sein.
Ja.
Ist halt die Frage, was kommt jetzt als Launch-Software so mit raus? Ja. Auf jeden Fall Mario Kart haben wir gesehen. Ich glaube nicht, dass das wieder 8 Deluxe ist. Ich gehe davon aus, dass es 9 sein muss. Wobei ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, was 9 anders macht als 8 Deluxe.
Oder habe ich ganz interessante Leaks zugesehen, weil sich Leute diese ganzen, also jeden Frame des Trailers natürlich sehr genau angeguckt haben.
Ja.
Und die haben festgestellt, dass die Karts alle so einen Treibstofftank haben.
Ach.
Also an der Seite ist irgendwie so ein sehr präsenter Treibstofftank und es ist irgendwie auch so eine Treibstoffwerbung für irgendwie Fuel an der Bande. Und es gibt auch da irgendwie so eine Tankstelle. Und da ist so ein, dieser Yoshi's Diner ist das, glaube ich. Und da ist so ein Kanister-Symbol. Das schwebt da. Das sieht aus wie ein Power-Up, ist aber ein Kanister.
Also Boxenstopp.
Und es gibt jetzt die Vermutung, dass du halt so eine Art von Fuel-Management hast. Also du hast halt nicht nur Power-Ups, sondern du hast auch einen integrierten Booster, den du frei benutzen kannst, solange du Treibstoff hast. Sodass du quasi noch so eine strategische Komponente hast, wann du deinen Boost einsetzt.
I get it.
So.
Ja.
Also ob das jetzt als einziges Novum das Spiel tragen kann, weiß ich jetzt nicht.
Ja, ich glaube aber auch, dass du bei Mario Kart darfst du auch nicht zu viel neu machen, sonst wird es auch scheiße. Das könnte sein. Darüber hinaus, also kann ich mir schon vorstellen, dass irgendwie noch so ein wie soll man sagen, System-Vorstellungsgame wie One-Two-Switch vielleicht kommt. Für dieses Maus-Feature?
Irgendwie sowas wird es sicher geben.
Und dann, wir haben schon drüber gesprochen, wahrscheinlich Metroid Prime, weil was anderes ist nicht offiziell in der Pipeline so richtig. Zelda ist zu
dieses
früh.
Das neue Pokémon,
Pokémon
Legends ZA oder so heißt das.
Ja.
Das ist in der Stadt.
Aber war das nicht für später angekündigt? Ich meine mich zu erinnern, dass das noch ein bisschen länger hin sein müsste.
Ist möglich, ja.
Wobei wir ja auch schon gesagt haben, Pokémon wäre geil als Launch-Titel, aber
Neues 3D Mario wäre halt mal wieder dran. irgendwie.
Ja, aber also, so ganz ohne, Odyssey, dass man vorher was davon gehört hat? Weiß ich nicht.
Ja, also ich meine, es ist ja auch noch ein bisschen hin, ne? Stimmt. Im April ist jetzt diese bekannt, also diese Direct,
ja,
bekannteren, ja, mit mehr Details halt. Dann gibt es noch diese komischen Anspieltermine.
Ja.
Keine Ahnung, wann die rauskommen, ne? Also ich würde mal tippen, entweder Mitte des Jahres oder Weihnachtsgeschäft, je nach. Dem.
Ja.
Eher Mitte des Jahres eigentlich. Ich kann mir eigentlich, Weihnachtsgeschäft ist ein bisschen zu lang.
Genau, das hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass sie jetzt erst im April diese nächste Direct machen, weil, ne, bei der Switch 1 war es dann, dass sie dann bumm im März da war und kam, ja, so. Und ich glaube, ich erinnere mich da, Labo kam, glaube ich, im Juni. So, das wäre so ein Termin, dass sie vielleicht Juni, ja, anpeilen. Das würde ja passen. April dann die Direct und dann noch ein bisschen Marketing und dann im Juni ist sie auf dem Markt. Was auch weird ist, weil, wie gesagt, jeder normale Mensch würde sagen, ey, Weihnachtsgeschäft, yay, aber Nintendo macht es, wie es
anders. Ist völlig egal. Das, ja.
Also gerade im Sommer noch sowas rausbringen.
Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten noch. Also ich habe schon irgendwie Bock drauf. Gleichzeitig brauche ich die halt wirklich gar nicht, muss man wirklich einfach so sagen. Ich habe null Bedarf für dieses Teil. Ja. Und wahrscheinlich wäre es auch schlauer, einfach noch zu warten, bis halt eine Version mit besserem Akku rauskommt, wie das halt immer so ist nach anderthalb Jahren, so diese kleinen Iterationen.
Ja.
Mal gucken.
Das ist wieder die Frage, ne, die wir schon hatten, so für wen ist das? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie vielleicht diesmal nicht ganz so viel Glück haben wie mit der ersten, weil jetzt es gibt nicht so viele Leute, die das brauchen. Also weil...
Ja.
Die meisten, die Bock drauf hätten, haben jetzt schon die erste Switch. Aber haben die Bock, von der ersten Switch auf die zweite umzusteigen für viel Geld, ist die Frage. Und die anderen Leute, die halt noch nicht haben, die jetzt gesagt haben, Switch war für mich immer, hat nicht genug Leistung gehabt, die haben jetzt vielleicht schon ein Steam Deck oder was anderes, weil es jetzt schon ganz vieles anderes in der Richtung gibt. Das heißt, du hast nicht so einen großen Markt an Leuten, die jetzt vielleicht einsteigen und ein teures Gerät sich holen.
GDR aber 6 auf Switch 2?
Müssten sie, ne? Müssten sie eigentlich. Also,
ja, machen sie nicht, glaube ich nicht.
Meinst du nicht?
Also das wird nicht reichen. Oh. Leistungsmäßig, glaube ich nicht.
Ja, sie soll ja zwischen PS4 und PS5 sein, von der Leistung her so ungefähr.
Ja.
Aber meinst du nicht? Also da, lieber David, würde ich mich fast zu einer Wette hinreißen lassen. Einfach nur für den Spaß dran. Es wäre einfach marketingtechnisch so schlau. Das wäre einfach so mega schlau, weißt du?
Ja. Das Ding ist, GTA 5 gibt es nicht für die Switch. Also, ne, also selbst der Vorgänger ist nicht
Nintendo-Konsole. Das hat ja nichts zu sagen. Das hat ja gar nichts zu sagen.
Aber, weiß ich nicht so ganz.
Weiß ich nicht. So
ganz. Vielleicht schon.
Also es wird ja sicherlich irgendwelche Take-Two-Titel für die Switch geben. Also ist jetzt, glaube ich, nicht, dass die sich irgendwie nicht mögen.
Ja, das sicherlich.
Und ich glaube, Nintendo, wenn das irgendwie technisch möglich ist, hätte da Bock drauf, weil natürlich, weil das einfach das selbstverkaufende Spiel ist der nächsten 5 Jahre, ist die einzige Frage, ob das machbar ist, aber man kann ja Sachen runterdrehen.
Du, ich lasse mich auf die Wette ein,
okay.
Ich sag nein.
Okay. Also ich sag einfach aus Spaß an der Freude, GTA 6 kommt auf die Switch 2. Das wäre crazy.
Never. Never. Eigentlich müssten wir jetzt um Einsatz wetten, ne? So ein bisschen. Irgendwie, eigentlich müsste man.
Was denn? Um eine Switch 2? Nein.
Nee, oh Gott. ich weiß es nicht.
Können wir nochmal überlegen? Das nehmen wir als Hausaufgabe mit?
Das nehmen wir als Hausaufgabe mit.
Aber ich meine, weil das wäre tatsächlich ein Verkaufsargument. Das wäre krass. Das wäre für Nintendo ein System-Set. Aber ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen: Ja, ich kaufe mir doch keine Nintendo-Konsole, weil so Spiele wie XY kann ich darauf nicht spielen. Aber das wäre voll schlau. Boah, da hast du mich auf was gebracht. Ich schreibe den Mann einen Brief. Lieber Herr Nintendo.
Genau.
Ja, cool.
Ja, mal sehen. Es bleibt auf jeden Fall spannend und sehr interessante Informationspolitik wieder. Man kennt es.
Man kennt es.
Immer wieder.
Nintendo immer wieder macht irgendwie. Ich würde sagen, spätestens das Reveal-Event, also diese Direct, werden wir natürlich wieder covern. Möglichst live.
Ich denke auch. Vielleicht sollen wir es wirklich live machen, das wäre ganz cool.
Ja, kann man mal gucken.
Schauen wir, ob das passt.
Sehr gut.
Gut.
Ansonsten würde ich sagen, geht's bald weiter. Es kommen vorher natürlich noch weitere Folgen, so ist das nicht. Und Ja, ich bin immer noch dafür, ihr könnt es ja gerne auch mal schreiben. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, wir können vielleicht ein bisschen an unserem Format noch ein bisschen rumtunen, ein bisschen kompakter, irgendwas besser machen oder so. Schreibt uns doch mal irgendwelche Vorschläge total gerne als Inspiration. Zum Beispiel auf unserem gratis Patreon, den wir haben.
Ne? Ja, das könnt ihr gerne tun.
Macht
das mal. Macht das mal, genau.
Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Bis dann, ciao.
Das war Level Cap Radio Folge 143. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst uns eine nette Bewertung da, abonniert diesen Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Lob, Kritik oder Spieletipps gehen an levelcapradio@gmail.com. Schaut auch gerne auf unser Patreon vorbei, patreon.com/levelcapradio. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.